Wenn Gott unserer Gemeinde heute Morgen einen Brief schreiben würde, er würde einen Brief schreiben an die Bibelgemeinde Berlin, was würde er da wohl schreiben? Ihr kennt vielleicht die Sendschreiben in Offenbarung, Offenbarung 2 und 3. Da haben wir zum Beispiel das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia oder das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus zum Beispiel, die Ephesergemeinde wird kritisiert, dass sie zwar gute Lehre hat, orthodox ist, die rechte Lehre kennt, Unterscheidungsvermögen hat und die falsche Apostel sind, als falsche Apostel erkannt hat, aber sie haben die erste Liebe verlassen. Das ist die Kritik. Die Gemeinde in Pergamon zum Beispiel, die hält am Glauben fest. Ja? Aber sie dulden die Lehre der Nikolaiten. Eine Sekte, die im Prinzip lehrte, dass man, wenn man gläubig ist, dass man alles machen kann, was man will. Dass man einfach sündigen kann, das spielt keine Rolle, weil wir sind im Geist geheiligt, wir können im Körper tun, was wir wollen. Es geht eigentlich so in die Richtung der späteren Gnostiker, die dann auch aufkamen, die dann im 1. Johannesbrief auch bekämpft werden. Oder wir haben natürlich auch die Gemeinde in Philadelphia, die eine kleine Gemeinde war, die das Wort treu bewahrt. Oder die Gemeinde in Laodicea, die eine weltliche Gemeinde war, die lauwarm war. Christus steht draußen vor der Tür, das heißt, wahrscheinlich war da gar kein Gläubiger mehr drin, wahrlich wiedergeboren, deshalb ist er draußen vor der Tür und ist aber bereit reinzukommen. Er klopft an der Tür der Gemeinde, nicht an eure Herzentür, das hat nichts damit zu tun. Er klopft an der Tür der Gemeinde und will reingelassen werden. Sobald jemand Buße tut, würde er reingelassen. Was würde das Sendschreiben, oder wie würde das Sendschreiben an die Bibelgemeinde Berlin aussehen? Das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen. Oder was, wie würde das aussehen, wenn Paulus seinen Brief an die Bibelgemeinde Berlin schreiben würde? Was würde er schreiben? Wofür würde er beten? Wofür würde er danken? Das wollen wir uns heute überlegen. Als ich, einige von euch wissen das, ich war 3 Jahre am Master Seminary in den USA, ich habe da Theologie studiert. Als ich da ins Seminary kam, hatte ich keine Ahnung, wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Da gibt's ein ganz bestimmtes Format. Das nennt sich Turabian. Das war eine nette Frau, die das mal erfunden hat. Das ist so ein Format, wo man ganz genau sagen muss, ich habe dieses Buch benutzt und da muss man eine Quelle angeben, unten eine Fußnote, eine Nummer und da muss man ganz bestimmte Regeln befolgen. Dieses Buch ist so dick, so dick. Also das ist alleine schon ein Studium, bis man nur dieses Format kennt, nachdem man diese sogenannten Papers, wie sie sie nennen, diese Arbeiten formatieren soll. Titelseiten, Fußnoten, Bibliografie, all diese Dinge. Habt ihr noch nie gehört zum Voraus. Dann auch noch alles in Englisch. Meine Muttersprache ist Deutsch, ich bin Schweizer, wie ihr sicher alle hören könnt. Aber auf Englisch das alles zu machen, das war echt eine Herausforderung. Aber damit nicht genug, es gab da noch einen Style Guide von dem Seminary selber, der auch noch dazu kam. Und wenn es in dem Buch Turabian nicht zu finden war, dann musste ich im Style Guide suchen. Wenn der Style Guide nichts dazu sagt, dann muss ich in Turabian. Ich bin fast verzweifelt, ehrlich gesagt. Was hat mir da geholfen in dem Moment? Zu verstehen, wie ich eine solche Arbeit zu schreiben habe. Nun, es ist eigentlich relativ einfach. Ein Beispiel. Ein ganz normales Template, wie man so schön sagt, in der Computersprache. Ein Beispielpaper, wo ich das alles sehen konnte. Und das ist genau das, was wir heute anschauen wollen. Für Gemeinden gibt es auch Vorbilder, Schablonen. Und die Thessalonische Gemeinde ist eine solche Schablone für uns. Ein solches Beispielpaper, genau, ein solches Beispielarbeit. Wie sollte eine gesunde Gemeinde aussehen? Und das ist sehr interessant. Lasst uns den 1. Thessalonischen Brief gemeinsam aufschlagen. 1. Thessalonischer in Kapitel 1 und wir lesen die Verse 1 bis 10. Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Das ist unser Predigtext für heute und auch für das nächste Mal. Das ist, glaube ich, in 3 Wochen, wenn wir den zweiten Teil hören werden. Also hier heißt es, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Vers 4. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich. Es war eine junge Gemeinde. Er hat diese Gemeinde gegründet auf seiner zweiten Missionsreise. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 18. Es war eine junge Gemeinde. Er konnte nicht viel Zeit mit diesen Leuten verbringen. Wenn er, als er diese Gemeinde gegründet hatte, wurde er bald einmal aus der Stadt ausgestoßen sozusagen. Es gab einen Aufstand und er wurde rausgeschmissen aus der Stadt. Es gab nur eigentlich, man nimmt an, so ein paar Monate, die er da verbringen konnte. Es war also eine junge Gemeinde, sie hatten noch keine wirkliche feste Leiterschaft, wie es seine Gewohnheit war, Älteste einzusetzen in einer Gemeinde, hatte er da nicht die Zeit dafür, es gab aber wohl irgendwelche anerkannten Leiter in dieser Gemeinde. Und er schrieb aus Besorgnis, er machte sich Sorgen, er musste sie zu früh verlassen. Er hätte ihnen noch so viel beibringen wollen, aber dafür hatte er nicht die Zeit. Es gab Widerstände durch die Juden, durch die dort ansässigen Juden. In Apostelgeschichte 17,5 lesen wir das. Aber die Thessalonicher erfuhren auch Widerstände durch ihre eigenen Landsleute. Das sehen wir im Kapitel 2, Vers 14, dass sie durch ihre eigenen Landsleute viel leiden mussten. Sie wurden wahrscheinlich ausgeschlossen aus der Gesellschaft, vom Gesellschaftsleben, wurden belächelt, wurden wahrscheinlich auch verfolgt, so wie auch Paulus verfolgt wurde. Es gab Widerstände. Und aus dieser Besorgnis heraus wollte Paulus wissen, wie es ihnen geht. Und hier heißt es in Kapitel 1, Vers 2, wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Sie beteten beständig für diese Gemeinde. Es lag ihnen am Herzen, dass diese Gemeinde weiterkam. In Vers 3 heißt es dann auch, gedenkend eures Werkens des Glaubens und Bemühungen der Liebe. Wichtig ist hier zu verstehen, und ich weiß, wir sind alle nicht so von der Schule, ihr müsst jetzt denken, wir sind nicht alle so, wir erinnern uns nicht alle so gut an die Grammatikstunden in der Schule, aber ich möchte euch jetzt trotzdem etwas erklären hier, was wichtig ist, damit wir sehen, warum dieser Abschnitt hier eine ganze Einheit ist. Ihr seht dieses Wort, wir danken. Ich denke, die Schlachter 2000 macht das auch in Vers 2 ganz am Anfang. Wir danken. Das ist eigentlich die Hauptaussage. Man kann sagen, das Hauptverb, das Tunwort, ja, das den ganzen Abschnitt beschreibt, weil dieses Verb, wir geben Dank, wird dann sozusagen weiter beschrieben, in welcher Art und Weise sie Dank geben. Durch drei sogenannte Partizipien. Oh, jetzt denkt ihr, oh Mann, jetzt gibt's eine Grammatikstunde. Ja, das ist aber wichtig. Ein Partizip ist ein Wort, das gleichzeitig eine Eigenschaft, aber auch eine Handlung ausdrückt. Zum Beispiel im Deutschen könnte das sein, stehend. Ich bin stehend. Das ist eine Eigenschaft von mir in dem Moment, aber es ist auch irgendwie eine Handlung. Das sind Partizipien und die werden hier verwendet und das sind drei von denen. Wir danken Gott erwähnend in unseren Gebeten, das ist das erste in Vers 2, gedenkend eurer Werke und eurem Ausharren und so weiter in Vers 3 und auch wissend um eure Erwählung in Vers 4. Also dieser ganze Abschnitt wird eigentlich zusammengeklebt durch diese Partizipien und wird eine Einheit. Es ist ein großes Dankgebet, genauso wie ich jetzt sagen würde, ich danke Gott für euch alle, erwähnend in meinen Gebeten, Matthias für seine großen Dararam und dann Sam und ich gedenkens und Dararam und dann geht's weiter. Und deshalb gehört das alles zusammen und beschreibt die Eigenschaften dieser Gemeinde, dieser Thessalonicher, die eine gesunde und eine vorbildliche Gemeinde war. Weil all die Dinge, die Paulus hier aufzählt, für die er gedenkt, erwähnt und um die er weiß, das sind alles Merkmale einer gesunden Gemeinde. Der Geist wirkte unter ihnen, wir sehen das in Kapitel 1, Vers 5. Sie wurden zum Vorbild, Kapitel 1, Vers 7. Sie taten echte Buße, Kapitel 1, Vers 9. All für diese Dinge dankte Paulus, wissend um all diese Dinge. Aber woher wusste er das? Nun, er bekam einen Report von Timotheus. In Kapitel 3, Vers 6 sehen wir das. Und er hörte die Botschaft von Timotheus, den er gesandt hat, um die Sorge dieser Gemeinde hat er Timotheus gesandt, um zu sehen, wie es denen geht sozusagen. Und er kam zurück und brachte einen Report, einen Bericht. Und dann fingen sie an, gemeinsam zu danken und er schrieb diesen Brief. Es war eine gesunde Gemeinde, obwohl wir sehen auch, dass es Probleme gab. Sie mussten zum Beispiel in der Endzeitlehre korrigiert werden, in Kapitel 4. Sie mussten auch zur Heiligung aufgerufen werden, in Kapitel 4. Es mussten andere Beziehungsprobleme gelöst werden, in Kapitel 5, Vers 12. Also es gab auch Probleme, sie waren nicht perfekt. Aber es war trotz allem eine vorbildliche Gemeinde. Und das sehen wir durch den gesamten Brief. Paulus' starker Wunsch ist es auch, die Thessalonicher wieder zu sehen. Kapitel 2, Verse 17 und 18 bringt er das zum Ausdruck. Und Paulus' Absicht mit diesem Brief war einfach, diese Gemeinde zu ermutigen, das, was sie sowieso schon tun, noch mehr zu tun. Kapitel 4 heißt es in Vers 1. Übrigens, nun Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Das ist sein Wunsch. Das ist auch mein Wunsch für uns, für unsere Gemeinde. Das, was wir tun, das, was wir Gutes tun, ich meine jetzt nicht Gutes von uns aus, sondern durch die Gnade des Herrn Jesus natürlich, da sollen wir noch mehr ermutigt werden dazu. Und ich hoffe, dass dieser Text hier in Kapitel 1 euch dazu motivieren kann, Dinge in eurem Leben zu ändern, Buße zu tun über gewisse Sünden, treuer zu werden in anderen Dingen, weil ihr auf diese Schablone, auf dieses Vorbild guckt, der Thessalonicher Gemeinde sagt, das ist das, wofür Paulus dankt. Das ist so, wie Paulus und letztlich der Herr, es ist inspiriert das Wort Gottes, wie sich der Herr eine Gemeinde vorstellt. Und deshalb finden wir in diesem Text 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Keine Sorge, wir werden heute nur 4 anschauen. Wir kommen nicht durch mit allen 8. Ich habe das in Amerika mit allen 8 gemacht in einer Stunde. Ich hatte nicht genügend Zeit, um jedes Merkmal ein bisschen auszumalen und so ein bisschen besser zu beschreiben. Deshalb schauen wir uns heute 4 an und beim nächsten Mal eben in 3 Wochen auch 4. 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde, damit auch wir hoffentlich eine vorbildliche, gesunde Gemeinde sein können, indem wir uns an dem Vorbild der Thessalonicher orientieren. Abgucken. Ja, ihr könnt euch vielleicht in der Schule erinnern, ja, wenn ihr dann abgucken wollt, ja, das ist ja verboten, das sollt ihr nicht tun. Aber jetzt dürft ihr! Jetzt dürft ihr abgucken! Jetzt sollt ihr sogar! Wir wollen auf diese Gemeinde schauen und schauen, was beschreibt Paulus? Was war denn so vorbildlich an dieser Gemeinde? Das sind diese 8 Merkmale und die ersten 4 schauen wir uns jetzt heute an. Das erste Merkmal einer gesunden Gemeinde ist, und jetzt gut aufpassen, es ist eine wirkungsvolle Gemeinde. Eine wirkungsvolle Gemeinde. Das finden wir in Versen 2 bis 3. Hier heißt es, und ich lese es nochmal, wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe. Und die Bemühung der Liebe. Bis hierher. Wir danken Gott allezeit, wie ich schon sagte, sie beteten unablässig, beständig für diese Gemeinde. Sie waren dankbar, dass sie, obwohl sie so jung und so unerfahren waren, so viel leisteten. Und wir werden später noch sehen werden, so bekannt geworden sind, auch durch ihr Vorbild. Und dann heißt es hier in Vers 3, vorwiegend bei mir, vor unserem Gott und Vater, in der Elberfelder Übersetzung, bei euch in der Schlachter ist es am Ende. Ich denke, diese Aussage sollte eher hier am Anfang stehen. Das ist einfach eine Beschreibung dessen, dass sie in der Gegenwart Gottes beten und diese Dinge erwähnen. Das Werk des Glaubens, die Bemühungen der Liebe und auch das Ausharren in der Hoffnung gehört da auch dazu. Also ihr könnt gerne da eine Klammer draufsetzen, dieses vor Gott, unserem Vater, das am Ende in Vers 3. Bei den meisten von euch, ihr habt die Schlachter 2000. Nur weil ihr euch wahrscheinlich schon gefragt habt, warum ich das immer lese und das eigentlich erst am Ende kommt. Ja? Aber das ist nicht so wichtig hier. Wichtig ist, was erwähnt er hier? Was gedenkt er hier? Es heißt hier Werk des Glaubens. Werk des Glaubens. wörtlich eigentlich müsste man sagen, wie euer Glaube wirkt. Das Werk, das euer Glaube produziert, das ist die Konstruktion hier im Griechischen. Das Wort ergos, Werk, konzentriert sich auf das Produkt etwas, eines Prozesses oder eines Wirkens. Nicht so sehr um die Arbeit selbst. Es war ein Glaube, der etwas bewirkte im Glauben, im Leben der Thessalonicher. Es war ein Glaube, der Auswirkungen hatte auf ihr Leben. Das konnte man sehen. Man kann auch sagen, es war ein effektiver Glaube, eben wirkungsvoll. Und wir kennen das alle. Jakobus 2,26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke was? Tot. Johannes 2, Vers 3 sagt, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wessen Gebote? Jesu Gebote. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, dann werdet ihr was? Meine Gebote halten. Wir sind unter dem Gesetz Christi, nicht unter dem Gesetz Mose. Es sind Jesu Gebote. Das hat man gesehen. Dieser Glaube an Christus hat Werke zur Folge gehabt. Wohlverstanden, keine Werksgerechtigkeit, sie wurden nicht gerettet dadurch, nein. Aber dieser echte, rettende Glaube hatte Werke zur Folge. Aber da heißt es noch was anderes. Hier heißt es Bemühung der Liebe. Besser wäre hier erschöpfende Mühe, die aus der Liebe kommt. Wiederum dieselbe Konstruktion im Griechischen, die besagt, dass die Liebe eigentlich die Quelle ist, die zu dieser Bemühung uns motiviert oder auch anspornt. Es war die Motivation, hart zu arbeiten. Das Wort Kopos beschreibt harte, erschöpfende Arbeit. Es ist eigentlich jetzt ein Wort, das sich mehr auf die Schmerzen konzentriert, die die Arbeit mit sich bringt. Nicht so sehr das Produkt, sondern das Bemühen. Deshalb habt ihr im Deutschen auch das Wort Bemühen, was ich eigentlich nicht so gut finde. Ich finde Mühe eigentlich besser, weil auch Schwierigkeiten ist zum Beispiel eine andere Übersetzung, die auch im Galater 6,17 wird dieses selbe Wort auch benutzt, um Schwierigkeiten zu beschreiben. Also Schwierigkeiten, Mühe, die aus der Liebe fließen, und Werke, die aus dem Glauben fließen. Eine wirkungsvolle Gemeinde, eine Gemeinde mit Gliedern, die lebendig sind im Glauben und dessen Glaube eine Auswirkung hat auf ihr Leben und auch Bemühungen aus Liebe bewirkt. Es ist eine erschöpfende und bis an den Rand des Kollapses bringende Arbeit eigentlich, die Idee von diesem Wort Kopos. Nun, zwei große Lügen werden hier gleich mal vom Tisch gewischt. Sozusagen, die im heutigen Evangelikalismus leider die Runde drehen. Das erste ist, dass es ein Evangelium gibt, eine Errettung, ein Glauben an den Herrn Jesus Christus ohne Werke. Dass man Jesus als Retter annehmen kann und als Herrn, ja, zum Herrn mache ich ihn dann später. Als könnte man das. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Da möchte ich ein Amen hören. Amen. Jesus ist Herr. Genau. Und ihr könnt nicht einfach sagen, ich nehme ihn als Retter an und dann, ja, dann habe ich mein Ticket hier zum Himmel, schön, super, und ja, so, ja, und das, was er dann da von mir verlangt, das kümmere ich mich dann später, das geht nicht. Das ist kein echter, rettender Glaube. Und es ist wichtig, dass es gibt kein Evangelium light, ja, es gibt kein Diabetiker-Evangelium ohne Zucker, ja, ohne Wirkung, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Diese Lüge wird hier vom Tisch gewischt, weil ihr Glaube hatte was? Werke. Werke des Glaubens. Werke, die aus dem Glauben kommen. Das beginnt mit der Verkündigung eines echten Evangeliums. Ein Evangelium, das sich nicht nur darauf konzentriert, dass Gott uns liebt, sondern dass Gott auch die Sünde hasst, dass wir Vergebung unserer Sünden brauchen, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage, dass wir durch den Glauben gerettet werden und dass er uns dann eben verändert durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir in diesem neuen Leben wandeln, nach einem Menschen, der nach Gott geschaffen ist, wie es im Epheserbrief steht, im Kolosserbrief steht und so weiter. Ihr könnt das alles nachlesen. Und dann geht es auch darum, dass wir eine Jüngerschaft, eine Kultur des Ermahnens haben. Man darf einander etwas sagen. Es geht nicht nur darum, dass ich Christ bin und am Sonntag brav in die Kirche komme und mein Lächeln aufsetze und dann wieder nach Hause gehe und unter der Woche lebe ich wie die Hölle. Das geht nicht. Können wir nicht tun. Da verlügen wir uns selbst, sagt Johannes. Wir verführen uns selbst, wenn wir das tun. Das ist die erste große Lüge. Die zweite große Lüge ist, dass das Christsein ein lockerer Spaziergang sei. Ja, Jesus will, dass es dir gut geht. Jesus will, und das ist ganz populär in Amerika, aber es kommt hier auch immer mehr, das Wohlstandsevangelium, das Reichtumsevangelium. Ja, Jesus wird dich reich machen, wird dich gesund machen, egal welche Krankheit, er kann dich heilen und er wird dich auch heilen, immer. Nicht, dass er das nicht kann. Frage ist, ob er das will. Hier heißt es aber die Mühen eurer Liebe. Das hört sich nicht an wie ein Spaziergang für mich. Echte Liebe bemüht sich, und jetzt hör gut zu, echte Liebe bemüht sich um andere. Hier ist kein Weg zu weit. Seht Jesu Weg an. War ihm der Weg, hat er gesagt, ja, das gefällt mir nicht so ans Kreuz zu gehen, weil stellt euch mal vor, was es mit meinen Händen machen wird und ja, und dann eben auch die ganze Sünde noch auf mich zu nehmen. Also es ist wirklich unbequem, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Und dann für diese ganzen Sünder, die Leute, die sowieso nur Tod und Hölle verdient haben, soll ich das wirklich tun? Ich weiß nicht, also, aber denken wir nicht wir so oft. Soll ich dieser Person jetzt wirklich helfen? Ach, jetzt muss ich wieder in die Gemeinde und da wieder irgendwie fürs Gemeindefrühstück dies und jenes machen in der Küche und dann kommt man mit so einer Einstellung daher. Nicht, dass ihr das macht. Ich sage, das ist nur ein Beispiel. Einfach, dass wir uns hinterfragen. Ja, ich könnte auch Musikdienst nehmen, ich sitze da am Klavier, jetzt muss ich wieder spielen. Das ist genau dasselbe. Mühe, die aus der Liebe kommt, das ist ganz wichtig. Echte Liebe bemüht sich um andere. Jesus selbst ist unser Beispiel. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Wir denken vielleicht, oh, er ist einfach in die Welt gekommen. Das war schlimm für ihn, in die Welt zu kommen. In eine Welt voller Sünde und Dunkelheit und Morast. Stellt euch vor, ihr müsst in das dreckigste Loch hinuntersteigen, das ihr euch vorstellen könnt. So war es für Jesus, aus der Herrlichkeit des Himmels zu kommen, diese Tiefe hierunter hier. Zu uns. Zu diesen Sündern. Und dann auch noch für sie zu sterben. Das geht ja wohl gar nicht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. Das hat Jesus getan. Es hört sich nicht wie ein Spaziergang an, ist es auch nicht. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lukas 9, 23. Und das ist Teil des Evangeliums. Ihr könnt nicht sagen, ja, ich nehme Jesus an und dann folge ich ihm später nach. Nee, geht nicht. Ist nicht. Entweder alles oder nichts. Entweder alles, das ganze Paket oder nichts. Alle aber, die auch gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden was? Verfolgt werden. 2. Timotheus 3, 12. Was machen wir damit? Nun, ihr wisst, warum unsere Gesellschaft heutzutage nicht mehr arbeiten will. Das ist offensichtlich. Wir wünschen uns einen Pyjama-Job. Ja, wisst ihr, was ein Pyjama-Job ist? Ich lege am Morgen bis um 10 Uhr im Bett oder bis um 10:30 und dann stehe ich mal auf, bleibe im Pyjama, schlurfe in meinen Pantoffeln langsam zum Computer, gucke mal im Internet die E-Mails, arbeite vielleicht 2-3 Stunden, wenn ich gerade Lust habe und verdiene einen Haufen Geld dabei. Das ist die Traumvorstellung von uns. Aber das ist unsere Gesellschaft, so denken wir heute. Wir wollen uns nicht mehr bemühen und schon gar nicht, wenn es um andere geht, nicht um uns. Und das ist genau das, was die Liebe in diesen Gläubigen zum Vorschein gebracht hat. Diese Bemühung, dieses Mühen umeinander und natürlich auch für den Herrn. Eine vorbildliche Gemeinde ist also eine Gemeinde, deren Glieder Glauben haben, der zu gerechten Werken führt und eine Liebe, die zu Mühe führt füreinander. Eine wirkungsvolle Gemeinde. Und Konsumdenken hält uns oft davon ab. Ich komme in die Gemeinde, um bedient zu werden. Anstatt in die Gemeinde zu kommen, um zu dienen. Jesus ist gekommen, um zu was? Um zu dienen. Nicht um bedient zu werden. Lasst uns das mal einsinken in unser Denken. Weil ich weiß, wovon wir geprägt sind. Unsere Gesellschaft ist eine Konsumgesellschaft. Wir wollen überall konsumieren. Uns geht es immer nur um uns. Wir drehen uns um uns selbst. Dieser Selbstkult. Ja, ich Armer und ja, und ich und Wellness und all dieses Zeug. Ja, nicht, dass es jetzt alles völlig falsch ist, Wellness, und dass ihr auf die Gesundheit achtet, ich sage nichts dagegen. Aber einfach, dass ihr das Denken versteht. Und wenn dieses Denken in die Gemeinde kommt, dann ist das verheerend. Weil es bewirkt, dass wir alle uns nur um uns selbst drehen, um uns selbst kümmern und dann letztlich in der Liebe erkalten. Eine wirkungsvolle Gemeinde. Eine wirkungsvolle Gemeinde. Aber was haben wir sonst noch hier? Guckt euch den Text an. In Vers 3, es geht weiter. Es ist auch eine beharrende Gemeinde oder eine ausharrende Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde ist nicht nur wirkungsvoll, sie ist auch beharrend oder ausharrend. Hier heißt es in Vers 3, und ich setze jetzt dieses Partizip wieder davor, gedenkend des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir gedenken nicht nur an die Werke eurer Liebe und das Bemühen eures, nee, das die Werke eures Glaubens und Bemühungen eurer Liebe, sondern auch das Ausharren, Hypomones. Das ist nicht ein passives Ertragen von Schwierigkeiten. Oh, ich muss es jetzt aushalten, Zähne zusammenbeißen, knirschen, ja, aushalten. Nicht so. Es ist eine heldenhafte Beharrlichkeit. Eine gewisse Verbissenheit auch. Ich halte es jetzt durch. Ich stehe das jetzt durch. Es wird zusammengesetzt aus den griechischen Worten hupo, das heißt so viel wie drunter, und meno, das heißt bleiben. Drunter bleiben. Ich bleib drunter. Ich bleib dabei. Wobei? In der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das Konzept der Hoffnung ist in unserer Gesellschaft ebenfalls undefiniert worden. Ja, ihr kennt die Aussagen, oh, ich hoffe, morgen wird es schönes Wetter werden. Ja, das ist aber nicht die Hoffnung, von der die Bibel spricht. Auf keinen Fall. Die Hoffnung ist, und das haben wir in Hebräer Kapitel 11, eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Es ist eine feste Gewissheit. Wir hoffen auf Tatsachen, auf Dinge, die geschehen sind. Deshalb macht das Johannes auch so deutlich im ersten Johannesbrief, dass er den Herrn Jesus berührt hat mit seinen Händen. Es ist eine wahre historische Person. Es ist nicht irgendein Humbug, den wir erfunden haben. Es ist nicht etwas, wofür es keine Beweise gibt in der Geschichte. Es ist etwas, was auf Tatsachen beruht. Unsere Hoffnung und diese Hoffnung, angetrieben von dieser Hoffnung, haben Leute verschiedene Dinge gemacht. Die Glaubenshelden, Hebräer 11, Abel opferte ein besseres Opfer, Henoch wurde entrückt, Noah gerettet, Abraham zog aus. Aber dann sehen wir noch anderes und da bitte ich jetzt euch mal hinzugehen. Hebräer Kapitel 11, Hebräer Kapitel 11 und wir lesen ab Vers 33. Und da lesen wir plötzlich ganz andere Dinge, was die Leute getan haben, die unter dieser Hoffnung blieben, die drunter blieben, ja? Hypomones, die durch Glauben Königreiche bezwangen, das ist Vers 33. Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, den Löwen den Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschen, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der Fremde in Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert. Und jetzt wechselt der Ton. Vorher war es Sieg. Entrinnen. Erlösung. Jetzt kommt Folter. Da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und Klüften der Erde. Hört sich das wie ein Spaziergang an? Nee, hört sich nicht wie ein Spaziergang an. Und es sind aber Leute, die drunter blieben. Die Hoffnung der Thessalonicher war genau diese feste Zuversicht. Und zwar war ihre Zuversicht auf Christi Wiederkunft für die Gemeinde. Nicht für die Trübsal, muss man eben beigemerkt, nicht für Christi sichtbare Wiederkunft, sondern auf die Wiederkunft für seine Gemeinde, die Entrückung. Darauf warteten sie. Und darauf warten auch wir, hoffentlich. Oder dass, wenn wir sterben, dass wir den Herrn sehen. Die beiden Möglichkeiten haben. Es ist wichtig, dass wir unter der Hoffnung bleiben. Zur Zeit der Kirchenväter gibt es die Geschichte einer Frau namens Perpetua. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Perpetua oder Perpetua ist auch nicht so wichtig. Und diese Frau wurde geboren als eine Tochter eines römischen Hauptmannes. Und das war damals eine hohe Position. Und sie nahm den christlichen Glauben an. Sie wurde gläubig. Und ihr Vater geriet außer sich, weil die Römer, die Römer haben den Kaiser verehrt, das war Götzendienst, die Christen wurden teilweise sogar Atheisten genannt, weil sie eben nicht an viele Götter glaubten, sondern nur an einen. Er wurde außer sich. Wollte ihr fast an die Gurgel springen, aber er hat es nicht getan. Perpetua wurde ins Gefängnis geworfen und da kam ihr Vater wieder zu ihr, besuchte sie, fiel auf die Knie und flehte sie an, sag deinen Glauben ab. Sag deinem Glauben ab, bitte, ich bitte dich. Und das war total ungewöhnlich, weil in der römischen Kultur war es so, dass normalerweise, wenn ein Mädchen zur Welt kam, ein Baby, dann wurde es dem Hausherrn vor die Füße gelegt und dann musste er entscheiden, ob er dieses Baby jetzt behalten will oder ob er es aussetzen will. Aber hier lag er nun zu Füßen von ihr und flehte sie an. Aber sie hielt an der Hoffnung fest. Am Glauben, an der Hoffnung Christus. Es ging weiter. Es kam zur Verurteilung, zum Tribunal. Und der Vater war auch da. Und im Gerichtssaal machte der Vater dermaßen einen Aufstand, dass er herausgeführt wurde von den Soldaten und mit Stöcken geschlagen werden musste. Und alles, was die Frau dazu zu sagen hatte, Perpetua, war: ich, es tut mir leid, die Schmerzen meines Vaters zu sehen. Aber sie blieb treu. Die Worte in Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder, dazu sich selbst, nehmen eine neue Dimension an, wenn wir solche Geschichten hören. Aber es war noch nicht fertig. Es war noch nicht vorbei. Dann war sie wieder im Gefängnis. Dann wurde ihr mit ihrem Kind gedroht. Sie hatte auch noch ein Kind, ein Baby. Verschone die Kindlichkeit deines Kindes. Verschone dein Kind. Sage deinem Glauben ab, sonst töten wir dein Kind. Sie blieb fest in der Hoffnung. Sie wusste, worauf sie hoffte. Schlussendlich wurde sie zur Märtyrerin. Sie wurde in die Arena gesteckt. Sie musste mit einer Kuh kämpfen. Ironischerweise hat man sie mit einem weiblichen Tier zusammengetan. Sie überlebte aber diesen Kampf und wurde schließlich durch den Gladiatoren geköpft mit dem Schwert. Und die Geschichte erzählt auch, dass sie die Hand des jungen Gladiatoren, der zitterte, nahm, das Schwert an den Hals führte. Das sind Leute, die in der Hoffnung ausgeharrt haben, die eben hier, wie wir gelesen haben, nicht abließen von der Hoffnung, sondern drunter blieben. Was ist mit uns? Wie sieht es mit uns aus? Wenn ich diese Geschichten lese, dann erfüllt mich immer ein Schaudern, weil ich denke immer: Herr, weiß ich, ob ich dazu fähig wäre. Nun, wir wissen alle, der Herr wird uns befähigen, so wie wir es brauchen in der Situation. Aber es ist trotzdem gut, sich darüber Gedanken zu machen. Und vor allem, was mir immer hilft, ist, Gedanken darüber zu machen: Wie sieht es in meinem Leben aus? Worüber beklage ich mich jetzt im Moment gerade? Über meine Arbeitsstelle? Über, dass ich zu wenig Geld habe? Dass ich dies und jenes nicht habe? Wie beschämend ist das für mich jeweils, wenn ich das sehe? Und ich hoffe, ihr macht euch dieselben Gedanken. Aber dann auch als Gemeinde, wie sieht's aus, wenn wir in Schwierigkeiten geraten wegen unserer Position über die Homosexualität? Da gibt es schon Gesetze, die wir jetzt brechen, indem wir sagen, Homosexualität ist Sünde. Da kannst du Probleme kriegen. Das wird nicht besser werden in Zukunft. Unsere Haltung gegenüber Abtreibung, genau dasselbe. Wenn wir eines Tages ins Gefängnis geworfen werden, weil wir Christen sind, weil wir daran festhalten, an der Hoffnung auf Christi Wiederkunft. Und ich hoffe, dass das unser Fokus ist, dass das unsere Hoffnung ist. Weil wenn das nämlich nicht unsere Hoffnung ist, dann werden wir ziemlich schnell unter Druck dem Glauben absagen. Wir werden die Bequemlichkeiten dieses Lebens mehr lieben als Christus. Können wir Schmerzen und Probleme ertragen um Christi willen? Lasst uns beten, dass der Herr uns Gnade schenkt, drunter zu bleiben. Wenn es in der Zukunft heiß wird hier, wenn es schwierig wird, dass wir treu bleiben, wie die Thessalonicher. Und unsere Gesellschaft heute bewegt sich geradewegs auf diesen Kurs zu, in ein Heidentum zu verfallen, wie es damals im ersten Jahrhundert der Fall war. Wir werden dieselben Probleme erfahren hier. Da glaube ich fest dran, da bin ich fest davon überzeugt. Weil wir sehen die Entwicklung schon jetzt. Die ganze Toleranz, die ganzen Ideen, eben die Freiheit, die Unmoral, all das. Und das wird gesetzlich festgelegt, dass man nichts gegen das, nichts gegen jenes sagen darf. Das könnte uns in Schwierigkeiten bringen. Also, lasst uns lernen. Eine vorbildliche Gemeinde, Merkmale einer gesunden Gemeinde, erstens eine wirkungsvolle Gemeinde und es ist eine beharrende Gemeinde. Jetzt wollen wir uns das dritte Merkmal anschauen. Es ist eine belehrbare Gemeinde, eine belehrbare Gemeinde. Hier heißt es in Vers 4. Und wir kennen oder eben kennend oder wissend, von Gott geliebte Brüder, Entschuldigung, eurer Erwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Wissend um eure Erwählung. Wie ich schon sagte, das ist jetzt eben das dritte dieser Partizipien. Wissend um eure Erwählung. Und dann, der ganze Abschnitt ist dann eigentlich eine Grundlage und sagt, wir wissen, dass ihr Erwählte seid, wir wissen, dass ihr wahre Christen seid, und ich muss euch nicht mehr viel über die Erwählung erzählen, ihr könnt euch diejenigen, die es nicht gehört haben, die Predigten von Dieter anhören. Über die letzten paar Wochen haben wir über die Lehren der Gnade gesprochen. Die Erwählten sind diejenigen, die von Gott vor Grundlegung der Welt erwählt wurden, dazu an Christus zu glauben, gerettet zu werden und verherrlicht zu werden. Römer 8 sehen wir das, Epheser 1 sehen wir das. Aber Paulus, ihm geht es gar nicht darum, jetzt groß über dieses Thema zu reden. Er sagt einfach, ich sehe daran, dass ihr Auserwählte Gottes seid. Warum? Nun, wenn wir das jetzt uns betrachten, hier in Vers 5 heißt es was? Denn, wenn immer ihr ein Denn sieht in einem Text, dann ist es ein Grund. Denn, unser Evangelium ging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft. Man hat Auswirkungen gesehen von dem Evangelium. Man hat es angenommen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden, daran sieht man es auch. Vers 7, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien ein Vorbild geworden seid, daran sieht man es auch. Denn in Vers 8, von euch ist das Wort des Herrn erschollen, daran sieht man es auch, dass ihr Erwählte seid. Und natürlich Vers 9, dass ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Und Vers 10, dass ihr den Herrn erwartet, ihr seht, daran sehen wir, dass ihr wahre Erwählte seid. Es geht also weiter. Jetzt sehen wir die Merkmale einer gesunden Gemeinde, nicht nur, dass wir dafür danken, sondern auch, dass wir wissend danken um all diese Dinge in euch. Und das Erste ist, wie gesagt, sie sind eine belehrbare Gemeinde. Vers 5. Denn unser Evangelium ging nicht an euch im Wort allein. Es war mehr als bloße Worte. Es war mehr als bloße Worte. Im Wort beschreibt eine Sphäre hier. Es kam nicht nur in dieser äußerlichen Verkleidung, wie die meisten griechischen Philosophen damals, zu der damaligen Zeit war das total in und trendy, sich zu unterhalten mit Wortschwellen und eben sogenannten Vorträgen, Lesungen, Philosophien. Die haben dann stundenlang philosophiert und das war total ausgefeilte Reden. Und bei Paulus haben sie immer gesagt, Paulus, du bist einfach zu einfach, das ist zu simpel, das muss irgendwie, da muss mehr sein. Das Evangelium ist so einfach. Nein, wir sind nicht mit diesen bloßen Worten, mit diesen äußerlichen Verkleidungen der Eleganz und der Vorzüglichkeit gekommen. Und darauf geht er später dann auch noch ein bisschen ein, im Kapitel 2, dass das eben nicht die Methode ist, mit der wir Menschen gewinnen. Sondern, hier heißt es, sondern, das ist ein Kontrast, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. In der Kraft, der Dynamis, Dynamik, das Wort Dynamik haben wir davon. Es heißt Effektivität. Es ist auch wieder eine Wirkung. Es ist eine Kraft des Heiligen Geistes dahinter. Und die Missionare hatten dadurch eine feste Überzeugung. Sie kamen mit dieser festen Überzeugung zu diesen Menschen. Und die Kraft des Geistes wirkte unter ihnen. Und daran konnte er sehen, weil sie das Wort aufnahmen, heißt es dann in viel Bedrängnis, weil sie belehrbar waren, sie nahmen es auf. Sie waren empfänglich für das Evangelium. Daran konnte er sehen, dass sie wahre Erwählte sind, eine wahre, gesunde und echte Gemeinde. Ihr wisst, was für Leute wir unter euch waren, um euretwillen, das ist, wie gesagt, das wird später dann noch ausgeführt im Kapitel 2. Das Vorbild der Missionare war auch von der Kraft des Heiligen Geistes getrieben. Das Vorbild der Missionare unterstützte und unterstrich ihre Botschaft. Und so wirkten sie unter diesen Gläubigen. Aber der Punkt hier ist, sie waren empfänglich für diese Wahrheit. Sie ließen sich belehren. Guckt euch mal Kapitel 2 an. Und da sind wir interessiert an Vers 13. Da heißt es, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Und ich hoffe, dass das auch für uns so ist als Gemeinde. Dass wir dieses Buch hier nicht als Menschenwort sehen, dass wir dieses Buch hier nicht als Option sehen, als Vorschlag. Ja? Die Vorschläge Jesu, nee, es sind die Gebote Jesu, ja? Nicht die Vorschläge oder die Option. Ja, du könntest mahnen, es wäre gut, wenn du... Nein, er hat gesagt, tut das und damit zeigt er, dass er mich liebt. Wir sollen das als Gottes Wort aufnehmen. Was ist das Schicksal derer, die nicht belehrbar sind? Das wird sehr gut beschrieben in Sprüche Kapitel 1. Sprüche Kapitel 1. Lass uns mal dahin gehen. Kapitel 1, Vers 20 in den Sprüchen. Sprüche Kapitel 1. Und da schreibt nämlich Salomo darüber, warum er diese Sprüche geschrieben hat. Ja? Er sagt, er hat diese Sprüche geschrieben zur Belehrung, zur Instruktion, dass wir als Unmündige, und in den Sprüchen gibt es diesen Peti in Hebräisch, das ist der Unmündige, der Einfältige, wird er genannt in manchen deutschen Übersetzungen. Das ist derjenige, der noch keine Ahnung hat, der noch unreif ist, der noch sich sozusagen jetzt entscheiden muss, ob er ein Tor werden will oder ein Weiser. Und in Vers 20 sehen wir dann, wie die Weisheit schreit draußen auf den Plätzen, lässt sie ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten lärmt, ruft sie, und den Eingängen der Tore in der Stadt spricht sie ihre Worte. Bis wann, ihr Einfältigen, das sind eben die, wollt ihr Einfalt lieben und haben Spötter ihre Lust an Spott und hassen die Tore Kenntnis? Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. Aber jetzt kommt's. Weil ich rief und ihr euch weigert, weil ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte und ihr fahren ließet all meinen Rat und meine Mahnung nicht wolltet, so will auch ich bei eurem Unglück lachen, will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt, wenn wie ein Unwetter der Schrecken euch naht, euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch sie finden mich nicht, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben all meine Mahnung, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sättigen. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Das Ende des Unbelehrbaren ist nicht schön. Und oft sind wir leider erst bereit zu hören, wenn es zu spät ist. Hoffe nicht, dass das bei uns der Fall ist. Es ist nämlich auch so im christlichen Glauben. Wenn wir unbußfertig sind, in bestimmten Sünden verharren, und dabei meine ich ein kontinuierliches Muster von Sünden in unserem Leben beherbergen. Ich rede davon nicht von den Sünden, die wir täglich begehen, weil wir sind nur Menschen, wir haben das Fleisch, das uns anhaftet. Wir wissen das von Paulus in Römer 7. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um die Art von Sünde, die Johannes im 1. Johannesbrief beschreibt, weil er sagt, wenn dein Leben geprägt ist von Sünde, von Bitterkeit, von einem nicht vergebenden Geist, von Unmoral, von was es auch immer ist, du willst nicht umkehren, du siehst die Konsequenzen nicht, du siehst nicht ein, dass es falsch ist, dann kann dir vergeben werden. Ja, wenn du Buße tust, es kann dir vergeben werden, aber die Konsequenzen sind trotzdem da. Das unehelliche Kind ist da, die Leber ist kaputt, die Schulden gehen nicht einfach weg, wenn du Christus annimmst. Und deshalb, lieber früher als später Buße tun. Lieber früher als später. Belehrbar sein. Auf das Wort hören. Deshalb lasst uns auch eine belehrbare Gemeinde sein. Und zwar, die das Wort Gottes nicht als Menschenwort annehmen, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Gottes Wort. Das ist auch ein Grund, warum wir das Wort auslegend predigen. Das ist der Grund, warum wir Vers für Vers durch die Bibel gehen. Und nicht einfach eine Themenpredigt hier und da. Sag nicht, dass eine Themenpredigt immer verkehrt ist, das kann man mal machen. Aber wir wollen uns darauf konzentrieren, die Schrift auszulegen und dann zu verstehen, was der Text sagt. Nicht, was ich denke, was er sagt, sondern was der Text sagt, was die Grammatik sagt. Und hier sehen wir, wie wichtig Grammatik ist und was die historischen Hintergründe sind. Warum wurde dieser Brief geschrieben? An wen wurde er geschrieben? Wozu wurde er geschrieben? All diese Fragen wollen wir uns stellen. Weil sonst legen wir etwas in die Bibel hinein, was nicht da hinein gehört. Und jeder kann dann alles beweisen mit der Bibel. Ich kann sogar beweisen, dass es keinen Gott gibt von der Bibel. Psalm 14 heißt es gibt keinen Gott, wenn ich das aus dem Kontext reiße. Das ist nicht ein einfaches Beispiel. Aber so wird leider oft, wird es in der heutigen Zeit auch gemacht, solche Dinge. Deshalb ist es uns wichtig, dass die Prediger wissen, wovon sie reden, dass wir Leute ausbilden, bevor wir sie hier auf die Kanzel lassen. Ich bin nicht einfach hierher gekommen heute Morgen und ja, mal gucken, was ich jetzt reden könnte zu euch. Nee, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, ich habe mich vorbereitet, ich wurde ausgebildet, ich wurde getestet und so wollen wir das mit allen machen. Wir wollen nicht einfach irgendwas erzählen hier. Wir wollen, dass das, was hier von dieser Kanzel runtergeht, das Wort Gottes ist. Die Anwendung dessen, die Illustration, klar. Aber wichtig ist, es basiert auf dem Text. Wir wollen keine Hosentaschentheologen sein, ja, die ihre Theologie da so in der Hosentasche sich selber irgendwie zusammenbasteln. Nee, wir müssen Leute sein, die auch belesen sind, die wissen, welche Fragen, welche Debatten, welche Themen überall in der Schrift, was es für Debatten gibt, die wichtig sind, was es für Debatten gibt, die nicht so wichtig sind, was sind die essentiellen Dinge, die wichtigen Dinge, was sind Gewissensfragen und so weiter. Wir müssen das wissen. Und wir wollen belehrbar sein, belehrbar gegenüber der rechten Lehre des Wortes Gottes. Das ist klar. Wir wollen uns unter die apostolische Lehre stellen und auch unterscheiden. Wenn wir unterscheiden, wenn wir sagen, das ist falsch und das ist richtig, hat das nichts mit Unbelehrbarkeit zu tun, wenn wir das auf biblischen Grundsätzen machen. Das ist wichtig zu verstehen. Manche Leute legen das aus Stolz aus, wenn man sagt, nee, das ist falsch, hier ist was richtig ist. Und das sollen wir gerade tun, die Schrift sagt das. Wir sündigen eigentlich, wenn wir das nicht tun. Deshalb wollen wir unterscheiden, belehrbar sein durch das Wort Gottes und auch im persönlichen Leben natürlich belehrbar sein als Leute, die wissen, dass sie nicht alles wissen, sondern dass letztlich Gott alles weiß und in seinem Wort uns diese Dinge geoffenbart hat. Lass uns auf das Wort hören. Eine belehrbare Gemeinde sein, so wie die Thessalonicher. Also, es war eine wirkungsvolle Gemeinde, es war eine beharrende oder ausharrende Gemeinde, es war eine belehrbare Gemeinde. Und jetzt sehen wir noch den vierten Punkt. Es war eine nachahmende Gemeinde. Eine nachahmende Gemeinde. Vers 6. Hier heißt es ganz einfach. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Nachahmer, das Wort mimetes, davon haben wir den Ausdruck pantomime. Sie mimten sozusagen ihre Vorbilder nach. Ihre Vorbilder waren die Missionare, aber auch der Herr. Und das ist wichtig. Und wie heißt es hier? Nun, wie wurde diese Nachahmung gemacht? Das heißt hier, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes. Sie haben das Wort unter viel Drangsal aufgenommen und waren voller Freude dabei. Und das ist natürlich eine übernatürliche Freude. Das ist eine Freude, die vom Geist gewirkt ist. Aber das ultimative Ziel der Heiligung, das ultimative Ziel der Jüngerschaft ist Nachahmen, Imitation, Mimetes, Mimiker. Lasst uns Mimiker werden, Mimiker Christi und Mimiker unserer Vorbilder. Leute, die uns im Glauben vorangegangen sind, die uns belehrt haben, die mit uns Jüngerschaft gemacht haben. Deshalb sind die persönlichen Kontakte in der Gemeinde so wichtig. Deshalb kommen wir zusammen nicht nur am Sonntag, sondern wir kommen auch zusammen in Hauskreisen, wir kommen auch zusammen am Mittwochabend und wir wollen auch einzeln uns untereinander helfen, ermahnen, diese Einander-Aufforderungen. Das ist Jüngerschaft. Was heißt es hier in Epheser 5,1? Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Geruch. Oder auch 1. Korinther 11,1 sagt, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin, simpliziert. Es ist wichtig zu verstehen, wir sind Nachahmer unserer Vorbilder, der Leute, die uns im Glauben vorstehen, aber auch Nachahmer Christi. Wir orientieren uns nicht nur an Menschen, wir folgen dem Herrn. Überlegt euch einmal einen typischen Fan eines Popstars, ja? Der will seine Kleider tragen, der will seine Frisur haben, der will seine Sonnenbrille haben, der will dieselbe Musik machen, der will alles, er will sein wie der. Das ist sein Idol. Der Götze, ja? Aber er betet ihn fast an. Und er will so sein wie er. Wie viel mehr sollten wir als Christen so sein wollen wie Jesus Christus? Wie viel mehr? Sollte das unsere Lebenseinstellung sein? Der Schlüssel zur Jüngerschaft ist Imitation, Nachahmen. Wahre Jüngerschaft besteht nicht nur darin, dass wir uns treffen und ein Buch lesen. Wahre Jüngerschaft besteht darin, dass wir unsere Leben, andere an unserem Leben Anteil haben lassen. Dass wir Zeit miteinander verbringen und dass wir das versuchen zu fördern. Sucht euch Beispiele, Leute, die euch im Glauben vorangehen. Redet mit euren Pastoren, wir sind da, um euch zu helfen, Dieter, ich. Es heißt hier in Hebräer 13,7, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandelns anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Hier geht's mehr als nur zu hören, eine Predigt zu hören. Das ist gut. Es ist gut, eine Predigt zu hören. Aber es geht vielmehr auch darum, den Ausgang ihres Wandelns anschauend ihren Glauben nach zu ahmen. Selbe Wort. Mimik. Wir wollen eine wirkungsvolle Gemeinde sein, wir wollen eine beharrende Gemeinde sein, wir wollen eine belehrbare Gemeinde sein und wir wollen auch eine nachahmende Gemeinde sein. Das sind also jetzt die vier ersten Merkmale einer gesunden Gemeinde. Es ist eine wirkungsvolle Gemeinde. Die Glieder dieser Gemeinde haben einen Glauben, der echte Werke produziert, hervorbringt, die das Evangelium zieren, nach Titus 2,10. Die Glieder dieser Gemeinde haben auch eine Liebe, die sie zu äußersten Bemühungen anspornt, sich füreinander zu opfern, sich füreinander hinzugeben. Es ist nicht immer alles gleich zu viel. Wir müssen aufpassen, wenn es darum geht, anderen zu dienen und Gott zu dienen letztlich. Es ist eine beharrende Gemeinde. Es ist eine Gemeinde, die drunter bleibt, die durchhaltet in Anfechtung und Leiden. Brecht nicht immer gleich zusammen. Wir brechen nicht immer gleich zusammen bei der kleinsten Prüfung. Das ist Beharren. Es ist nicht ein passives Zähneknirschen, sondern es ist ein heldenhaftes Ausharren, ein Drunterbleiben in der Hoffnung auf Christus. Unser Fokus ist nicht diese Welt. Unser Fokus ist Christus und seine Wiederkunft. Sie blieben drunter, die Thessalonicher, in der Hoffnung, trotz den ganzen Anfeindungen, die sie erlebt haben. Es ist eine belehrbare Gemeinde. Die Glieder dieser Gemeinde lieben das Wort Gottes. Sie stellen sich unter die apostolische Lehre, die uns ein für alle Mal überliefert wurde, hier die inspirierte, unfehlbare Lehre des Wortes Gottes. Wir stellen das nicht in Frage, wir stellen uns drunter. Wir stellen es nicht in Frage, wir stellen uns drunter unter diese Lehre. Wir wollen das ausleben, unser Leben. Auch lassen sich die Glieder dieser Gemeinde in ihrem persönlichen Leben belehren. Sie sind nicht rebellisch. Wie sieht es aus, wenn jemand zu euch kommt und euch sozusagen auf den Zeh tritt? Hey, ich sehe da was in deinem Leben, das in Liebe tut natürlich. Selbst wenn es nicht in Liebe tut. Wir wollen diese Kultur haben. Wir wollen, dass wir aufeinander zugehen können in Liebe, im Geist der Sanftmut. Wie es heißt im Galater 6. Und einander helfen, mehr wie Christus zu sein. Das muss unser Motiv sein natürlich. Ich will nicht, dass ihr rumgeht und jeden korrigiert, wegen jedem bisschen, wegen jedem Gewissensfrage. Oh, ich habe dich gestern gesehen, wie du da aus der Bar rausgekommen bist. Darum geht es nicht. Wir wollen nicht Polizei spielen. Aber wir wollen in Liebe einander ermahnen. Eine belehrbare Gemeinde sein, in Einzelgliedern und also als gesamte Gemeinde. Und natürlich eine nachahmende Gemeinde, die ihre Vorbilder, das sind auch die Vorbilder aus der Vergangenheit, wenn wir Biografien lesen von Männern Gottes, von Frauen Gottes, wie wir gehört haben von der Perpetua zum Beispiel, solche Vorbilder sind uns gegeben, aber letztlich auch Christus selbst, das ultimative Vorbild, das wir nachahmen sollen. Am nächsten Mal werden wir uns die letzten vier Merkmale anschauen. Lass uns einfach jetzt bis dahin uns selber prüfen persönlich, ob wir dazu beitragen, dass diese Gemeinde eine wirkungsvolle, eine belehrbare, eine ausharrende und auch eine nachahmende Gemeinde sein kann. Lasst uns beten.